Kreisab, das bedeutet Handball auf Sportradio 360, Episode 9 aus den Viktor Schilagi Außenstudios. Und es gibt eine Menge zu besprechen nach dem Ende der Europameisterschaft. Dazu begrüße ich wie immer Christian Stein von Handball World. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo Sascha.
Ja, wir wollen heute natürlich über das Thema sprechen, das derzeit die Handballwelt bestimmt, nämlich die Europameisterschaft der Männer und die Franzosen. Die konnten mal wieder einen Titel einheimsen und das, obwohl ja alle, Christian Stein eingeschlossen, gesagt haben, die Dänen werden es wahrscheinlich machen. Jetzt erklär mir das doch mal bitte, was war denn da los?
Ja, also man muss natürlich sagen, Hut ab vor der Leistung der Franzosen gestern. Das war natürlich ja ein sensationelles Finale eigentlich, wenn man sich das anguckt. Also 41 Tore in einem Finale. Ich habe bis jetzt noch nicht nachrecherchiert, aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so viele Tore von einer Mannschaft in einem Endspiel eines entsprechenden Wettbewerbes ja gesehen zu haben. Also da ist natürlich ganz klar, wo entsprechend die Franzosen gepunktet haben.
Also ich muss sagen, mich hat auch beeindruckt, dass bei den Franzosen im Prinzip niemand abgefallen ist. Es haben ja alle Spieler mehr oder weniger sehr gute Leistungen gebracht. Michel Guigou hat 10 von 11 getroffen, Daniel Nassis 6 von 7, Luc Abalot 7 von 9 und gerade Abalot dabei Tore geworfen vom anderen Stern. Auch Valentin Port auf halb rechts, den vor dem Turnier ja wahrscheinlich niemand kannte. Ich weiß nicht, ob du ihn kanntest. Hat 9 von 11 getroffen. Das war ja auch in der Breite vielleicht nicht so zu erwarten. Oder hättest du gedacht, dass die Franzosen neben Karabatic und Nassis, die man seit Jahren kennt, und auch einem Abalot wirklich mannschaftlich so geschlossen auftreten?
Nein, das kann man natürlich nicht erwarten, dass dann wirklich in einem Endspiel eine Mannschaft komplett so dermaßen einen raushaut. Muss man natürlich aber auch die Frage stellen, ne? Man spielt ja immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Was haben die Dänen da entsprechend halt an Negativleistungen aufs Parkett gebracht? Also wenn man halt sieht, ja, 0-3 direkt zu Beginn, direkt in der ersten Halbzeit schon mit zehn Toren zwischenzeitlich zurückgelegen, das war ja abwehrtechnisch auch gar nichts von den Dänen.
Hättest du dir da erwartet, dass sie vielleicht früher mal taktische Mittel irgendwie nutzen, um dann vielleicht was anderes zu versuchen? Es wurde in der Übertragung auf Sport 1 von Markus Götz und Stefan Kretschmer angesprochen, vielleicht mal Mikkel Hansen im Angriff auf die Mitte zu stellen, aber das, glaube ich, hätte nicht so viel verändert, denn das Problem war definitiv die Abwehrarbeit und nicht der Angriff, denn sie haben ja über 30 Tore geworfen, also das ist jetzt nicht so schlecht.
Also die Angriffsleistung, die war okay insgesamt für ein normales Handballspiel. Also sie haben sind mit Sicherheit schlecht reingekommen in den ersten Minuten. Klar, 0-3. Ja, und haben sich dann aber im Angriff relativ gut gefunden. Was dann fehlte, waren einfach die Impulse von den Torhütern, also sowohl von Niklas Landin wie auch vom neuen Magdeburger Janne Green kam halt im Endspiel entsprechend gar nichts. Und wenn man was versuchen musste oder wenn man was erreichen konnte, ja, gerade bei den Dänen, die ja auch über ihr Konterspiel mit Außen wie Eggert und Swan oder Lindberg dann entsprechend leben, dann muss das in der Abwehr geschehen. Und da war wirklich gar nichts. Also davon, dass Henrik Möllgaard oder auch Klaus Thomsen vorher in den Abwehrstatistiken auch entsprechend gute Werte immer hatten. Es war von den Dänen kam gestern defensiv halt nichts.
Ich möchte jetzt mal eine These aufstellen, beziehungsweise die These als Frage formulieren. Ist diese dänische Mannschaft bis auf die Außen Mikkel Hansen und Niklas Landin vielleicht ein wenig überbewertet?
Ob sie überbewertet ist, das ist die Frage. Also sie gehören da schon in diese Situation rein. Sie sind verdienter Vize-Europameister. Man muss sich allerdings fragen, warum den Dänen solche Spiele jetzt zum zweiten Mal schon in einem Endspiel passieren. Das wird mit Sicherheit die Frage sein, die es zu ergründen gibt.
Also vor 2 Jahren sind sie ja Europameister geworden in Serbien, haben da die Serben im Finale geschlagen, vielleicht aus dem Grund, weil der Druck da auf dem Gastgeber lag. Ja. Und letztes Jahr, als sie dann als Europameister in das Spiel gegen Spanien, in Spanien gegangen sind, ins Endspiel, da haben sie ja ordentlich gezeigt bekommen, wie man so Handball spielt und wie man auch körperlich Handball spielt. War das gestern aus deiner Sicht auch ein Faktor, dass die größere Physis bei den Franzosen da ein bisschen auch den Ausschlag gegeben hat?
Die Franzosen punkten natürlich schon seit Jahren mit einer körperlichen Präsenz. Das ist mit Sicherheit der Fall. Also und gerade Narcisse oder auch Karabatic, das sind natürlich Spieler, die entsprechend schwer zu halten sind, die sehr kraftvoll immer nicht den eigenen Körper schonen und entsprechend kraftvoll in die gegnerische Deckung auch gerne reinbrechen. Nichtsdestotrotz, daran muss eine Mannschaft wie Dänemark einfach auch arbeiten, dass man sagt, dem kann man irgendwas entgegensetzen.
Ich hatte den Eindruck, dass die denen da auch vom Kopf her relativ wenig entgegengesetzt haben. Ist das was, wo man jetzt nicht Sorgen um den dänischen Handball haben muss, aber das Thema wird ja jetzt immer wieder aufkommen, wenn sie mal relativ weit in einem Turnier sind, spätestens im Finale.
Klar, also die Geschichte liegt ja letztendlich auf dem Tisch, ja. Das, was man früher, sag mal, im Fußball immer mit Vizekusen hatte, ja, die gleiche Geschichte wird den Dänen natürlich jetzt auch passieren, dass man sagt, kann diese Mannschaft Endspiele spielen und damit werden die Spieler bei jedem Turnier, wo sie im Halbfinale erfolgreich bestanden haben, werden sie immer wieder mit konfrontiert werden und darauf müssen sie sich einstellen. Also
Wir wollen an dieser Stelle natürlich nicht nur über die Dänen sprechen, sondern auch über die Franzosen und das, was die Franzosen gut gemacht haben. Hättest du gedacht, dass Thierry Omer nach seiner Verletzung und auch den letzten ein, zwei Jahren, in denen er nicht mehr so überragend gehalten hat, so gute Leistungen bringt und zum vielleicht besten Torhüter des Turniers wird, auch wenn die nackten Zahlen vielleicht was anderes sagen?
ja, interessant ist, wenn man auf die Statistik mal guckt. Thierry Omeyer hat insgesamt eine Quote von 31%. Das ist jetzt nicht so eine herausragende Torhüterleistung. Natürlich punktet er gestern zu Beginn des Spiels mit sensationellen Paraden und zieht den Dänen dann auch den Zahn.
Also es ist dann doch wieder der berühmte Terry-Omey-Effekt. Er hält nur die wichtigen Dinger, nur das Nötigste, übertrieben formuliert.
Ja gut, es hat ja gereicht. Also interessant finde ich schon. Also man sagt immer, wie bedeutend die eine gute Torhüterleistung natürlich für einen Mannschaftserfolg ist. Interessant fand ich mit Blick auf die Statistiken auch, dass zum Beispiel Norwegen mit einer sehr guten Quote ausgeschieden ist. Tschechien ist mit einer guten Quote in der Vorrunde raus. Darko Stanic von Serbien ist ausgeschieden, obwohl er aus dem Feld heraus ganz weit vorne liegt und die Franzosen kommen dann mit Platz 9 und Platz 19 im Ranking letztendlich zum Titel. Also ja, da könnte man dann sagen, die Quote ist nicht alles, sondern auch das Wann und Wie und natürlich auch die Qualität der restlichen Mannschaft ist dann entscheidend.
Wie schätzt du denn die Situation allgemein an? Natürlich werden jetzt Spanien, Dänemark, auch die Kroaten in den nächsten Jahren immer wieder zu den Favoriten bei den Turnieren zählen. Sicherlich auch die Polen, wenn sie Gastgeber sind bei der Europameisterschaft in 2 Jahren. Aber wenn man jetzt nochmal auf die Franzosen schaut, kein Bertrand Gilles, kein Xavier Barrachet, Didier Deschamps spielt nicht mehr. William Akanbré, der in den letzten Jahren den Eindruck gemacht hat, er wird ein absoluter Schlüsselspieler, war gar kein Faktor, muss jetzt allen anderen Angst und Bange werden, dadurch, dass die Franzosen immer wieder in der Lage sind, trotzdem Top-Leistungen abzurufen.
Na gut, also die Franzosen haben natürlich auch bei diesem Turnier sehr von Karabatic profitiert, ja, genauso wie das bei den Kroaten ein Domagoj Duvnjak war, bei den Dänen ein Mikkel Hansen. Es ist das Turnier gewesen der überragenden Einzelspieler. Die Frage ist letztendlich, wie wird der Erfolg der Mannschaften sein, wenn diese Spieler mal ein Turnier nicht bestreiten würden. Ich kann mich da zum Beispiel mal an Deutschland erinnern, wo ja unser letzter Gast Daniel Stefan zum Beispiel verletzungsbedingt nie eine Weltmeisterschaft gespielt hat. Ja, also dementsprechend kann man immer sagen, dass ja, das sind Sachen, die dann auch den Erfolg schnell beeinflussen können bei den Mannschaften.
Wie weit ist denn Nikola Karabatic auf dem Weg, der vielleicht beste Spieler aller Zeiten zu werden, wenn du ihn gerade schon so gelobt hast?
Da tue ich mich immer mit ein bisschen schwer. Also Nikola Karabatic gehört mit Sicherheit zu den besten Spielern, die der Handballsport jemals hatte. Man kann halt schwer Äpfel mit Birnen vergleichen und spricht Handballer aus der Zeit vor der schnellen Mitte, die halt auch unter ganz anderen, ja, Lebensbedingungen den Sport ausgeübt hat, sollte man nicht vergleichen mit den hochbezahlten Spitzenprofis von heute. Karabatic lebt sehr von seiner starken Physis und auch davon, dass die Schiedsrichter natürlich nicht derart oft auf Stürmerfoul entscheiden, wie das anderen Spielern in vergleichbaren Situationen passiert. Also das muss man auch mal sagen. Also andere Spieler, die so dermaßen in eine gegnerische Abwehr reinbringen, kriegen dann oftmals schon die Stürmerfouls gepfiffen. Wo da die Grenze genau liegt, das lässt sich dann immer schwer sagen. Also
Gut, da sollte man natürlich auch so fair sein und erwähnen, dass er sich dieses Image über all die Jahre auch erarbeitet hat. Und ich denke, dass die ganzen Titel, drei Europameisterschaften sind es jetzt, zwei Weltmeistertitel, zweimal Olympiasieger, zweimal Champions League gewonnen, Welthandballer ist er gewesen, ja, im Endeffekt auch für sich sprechen. Und er ist erst 29 Jahre alt, da wird bestimmt noch einiges dazukommen. Wollen wir mal einen Blick werfen auf die Dinge, die sonst noch bei dieser Europameisterschaft passiert sind? Und zwar ist Juan Canellas vom HSV Torschützenkönig geworden. Denkst du, dass er diese Form auch in der Bundesliga wird konservieren können? Denn ich hatte den Eindruck, er ist jetzt bei diesem Turnier ja ein bisschen über sich hinausgewachsen im Vergleich zu den Leistungen, die er bisher in der Bundesliga gebracht hat.
ja gut, man muss natürlich einem Juan Canellas einfach auch zugestehen, dass er eine gewisse Zeit lang erstmal braucht, um in Hamburg Tritt zu fassen. Dazu hat er natürlich im spanischen Nationalteam, kennt er seine Mitspieler ganz genau. Von daher, hat eine größere Verantwortung gehabt, wie das auch beim HSV ist, wo ja Domagoj Duvnjak halt einfach der spielbestimmende Akteur erstmal ist. Das muss man, denke ich, auch immer mal berücksichtigen, wie da die einzelnen Rollen in der Mannschaft auch entsprechend verteilt sind.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt und ich würde sagen, bevor wir dann auf das All-Star-Team schauen und die Wahl zum Welthandballer des Jahres, beziehungsweise gegen wen Deutschland in der WM-Qualifikation antreten muss und da die Chancen stehen, machen wir jetzt hier eine kurze Pause bei Kreisab auf Sportradio 360 und sind dann gleich wieder zurück. Zurück bei Kreisab hier auf Sportradio 360 und wir sprechen weiterhin mit Christian Stein von Handball World über die Europameisterschaft der Männer, die am Wochenende in Dänemark zu Ende gegangen ist. Und jetzt im Speziellen wollen wir einen Blick werfen auf das All-Star-Team der Europameisterschaft. Christian, wie unglücklich ist das, dass dieses All-Star-Team immer vor dem Finalwochenende zusammengestellt wird?
Gut, die Frage ist natürlich immer, wie man das Ganze handhabt. Also klar ist ein All-Star-Team erst oder lässt sich die Leistung in einem Turnier natürlich erst bewerten, wenn das komplette Turnier vorbei ist. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch irgendwo das All-Star-Team in einer gewissen Medienpräsenz auch bildlich festhalten. Und ja, dazu bieten sich dann nach Abschluss eines Turnieres halt weniger Gelegenheiten, das zu organisieren. Das ist immer so ein bisschen der Spagat, den die Veranstalter da wählen müssen. Das All-Star-Team im Großen und Ganzen kann man ja sagen, ob man jetzt Mikkel Hansen als besten Rückraumlinken und dann Nikola Karabatic als MVP oder umgekehrt aufgestellt hätte, das wäre völlig egal gewesen. Also, die haben beide ihre Berechtigung in dieser Liste. Also von daher konnte die EHF letztendlich nichts falsch machen und man hätte natürlich sagen können, nach Abschluss des Finals, wir veröffentlichen es nach dem Finale und gucken dann, wer gewonnen hat und der Sieger stellt dann den MVP und der andere kommt dann als bester Rückraumlinker rein.
Wir wollen mal auf das komplette Team gucken, ja? Und hätte dann gerne von dir dann eine Meinung dazu, zu jeder Position. Torhüter Niklas Landin kann man, wenn man das Finale jetzt mal weglässt, wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, durchaus unterstreichen. Also der hat ein herausragendes Turnier gespielt. Ich denke, da gab es auch jetzt nicht so viele Alternativen, gerade wenn du sagst, die Quote von Tere Omeje war ja im Endeffekt gar nicht so gut.
Also Niklas Landin hat hat ein sehr gutes Turnier gespielt, hatte vor dem Finale eine Quote noch von 38% gehabt, damit die zweitbeste Quote insgesamt, hat die meisten Bälle insgesamt pariert. Das ist schon ganz klar, dass Niklas Landin da fürs gesamte Turnier als bester Torhüter ausgezeichnet wurde.
Dann haben wir zwei Pfeilschnelle rechts außen, wobei der rechts außen sage ich schon, zwei Pfeilschnelle außen, wobei der eine sicherlich schneller ist als der andere, nämlich Luc Abalo. Das ist der Rechtsaußen, der Franzose, der ja, ist eine Augenweide, dem zuzusehen, wie der spielt. Das ist sensationell. Die Wurfvarianten gehen ins Unendliche und der hat eine Athletik, ja, wie vom anderen Stern. Und auf der anderen Seite Gudjon Valur Sigurdsson, der Isländer, der eine fantastische Wurfquote hatte, wirklich auch ein super Turnier gespielt hat. Ich denke, das sind somit die Positionen, wo man am wenigsten drüber diskutieren muss.
Ja, ich glaube auch. Also Gudjon Sigurdsson, der hat natürlich ja bis zum Halbfinale dann die Torschützenwertung angeführt, teilweise auch mit einer sehr starken Wurfquote, die dann erst zum Ende des Turniers abfiel. Luc Avalot muss man nicht drüber reden. Das ist ein Weltklasse-Spieler und das auch schon seit mehreren Jahren, genauso wie Sigurdsson, absolut verdient.
Der Kreisläufer ist Julen Aguinagalde von Spanien. Der hat zwar nur ein paar Partien mitgemacht, aber dennoch sehr, sehr gut gespielt. Das muss man wirklich sagen. Mangelt es da ein wenig an Alternativen an Weltklasse-Spielern auf der Position im Moment?
Ja, also natürlich Weltklasse können nicht so viele Spieler darstellen. Also von daher, Julen Aguinagalde hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig er für Spanien einfach ist, wie wichtig die Kreisläuferposition auch insgesamt ist für eine Mannschaft, für den Erfolg. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Tore es jetzt genau waren, aber das erste Spiel, was er ja dann gemacht hat, da hat er ja direkt schon mal, glaube ich, 8 Tore oder sowas rausgehauen. Die Marke hat getitelt, er kam, sah und siegte. Ja, also von daher ist es schon in Ordnung, dass er da im All-Star-Team ist und ja, wenn ich mir überlege, welche Alternativen hätten sich denn angeboten für den Kreis?
Ja, wahrscheinlich sehr, sehr wenige, ne? Denn Igor Vori, den man seit Jahren ja als Spitzenkreisläufer kennt, vom HSV und jetzt mittlerweile bei Paris Saint-Germain, hat aus meiner Sicht kein wirklich gutes Turnier gespielt. Dann Bjarte Myhol mit Norwegen, der hat im Prinzip ja kein Land gesehen, mehr oder weniger, und dann bleiben ja nicht mehr so viele übrig. Da muss man auch dazu sagen, bei den Dänen, Michael Knudsen, der hat überhaupt gar nicht gespielt, beziehungsweise sehr, sehr wenig gespielt. Und ja, die einzige Alternative wäre wahrscheinlich Cédric Senando gewesen von Frankreich, der aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat, aber sicherlich Aguinagalde, wo man auch dazu erwähnen muss, der im Prinzip ja nur im Angriff spielt. Also ist auch sehr, sehr interessant. Normalerweise ein Kreisläufer deckt ja auch immer im Zentrum mit. Das ist bei ihm nicht so, hat es da sicherlich verdient. Gucken wir mal auf die anderen Positionen noch. Der Rückraum steht nämlich noch aus und möchte zuerst mal auf Domagoj Duvnjak eingehen, denn der, lieber Christian, ist ja Welthandballer geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu auch von uns. Du hast ja gesagt, deine Wahl wäre Daniel Narcisse gewesen. Ich habe mich für Duvnjak entschieden. Jetzt haben wir den Salat. Der Experte hatte Unrecht. Wie konnte es dazu kommen?
Ja gut, also zum einen ist es ja eine Zuschauerwahl, also das ist ja jetzt kein ist ja jetzt kein kein keine Wertung, die jetzt irgendwo sportlich anhand irgendwelcher Kriterien entschieden wurde. Das entscheidet ja nur, wer letztendlich nominiert wurde. Zu Mikkel Hansen, wenn man die Leistung jetzt in diesem Turnier berücksichtigt, wird man ihn mit Sicherheit für das kommende Jahr als Welthandballer mit Sicherheit nominieren dürfen. Im letzten Jahr war er halt eigentlich verletzt, deswegen habe ich auch gesagt, ich hätte Mikkel Hansen nicht nominiert. Daniel Narcisse hat bei Domagoj Duvnjak habe ich einfach die Bauchschmerzen, wenn ich halt irgendwo sehe, dass jemand seine schlechtesten Leistungen gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber gibt. Da habe ich einfach Bauchschmerzen mit, wenn ich dann jemanden zum Welthandballer wählen würde. Das ist aber meine persönliche Meinung. Und von daher sportlich, von seinem Talent, von seinen Leistungen, gerade auch mit Blick auf das Champions League, auf die Champions League Endrunde, absolut wählbar gewesen. Also das habe ich ja auch nicht abgestritten.
Du bist aber auch damit einverstanden, dass er der Spielmacher ist im All-Star-Team der EM.
Ja, definitiv. Also Zumal ja die anderen Spielmacher ja nicht auf dem auf der Rückraummitte gespielt haben.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Dann haben wir nämlich noch Mikkel Hansen auf Rückraum links. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, deswegen gehen wir da schnell drüber hinweg. Auf Rückraum rechts Christoph Lijewski, der Pole, finde ich, hat auch ein durchaus überzeugendes Turnier gespielt. Ja, und da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Kannst natürlich noch kurz was dazu sagen, wie du mit seiner Nominierung einverstanden bist oder auch nicht. Wir spielen in den WM-Quali-Playoffs gegen die Polen. Das schlechteste Los, was wir kriegen konnten. Wird das das nächste Turnier ohne Deutschland?
Ob es das schlechteste Los ist, was man kriegen konnte, das weiß ich nicht. Die Isländer wären ja auch als Kandidat möglich gewesen. Also von daher, da würde ich mal den Ball ein bisschen flach lassen und sagen, ja, wir haben gezeigt, wir können jede Mannschaft durchaus schlagen. Ob wir es dann tun in Entscheidungsspielen, das wird sich dann entsprechend zeigen. Wir haben gegen die Isländer jetzt Anfang des Jahres gewonnen. Wir haben gegen die Polen beim Supercup in Bremen gewonnen. Klar. Alles keine Pflichtspiele, alles Freundschaftsturniere bei noch vor heimischer Kulisse. Von daher wird man das sehen müssen. Kurz zu Christoph Lijewski noch. Er hat ein gutes Turnier und bei einem All-Star-Team muss man natürlich auch irgendwo berücksichtigen. Die Veranstalter versuchen ja schon irgendwo alle Mannschaften, die am Finalwochenende teilgenommen haben, irgendwo unterzubringen. Also das ist ja jetzt auch einfach so mal der Fall, wenn man sich das Team anguckt.
Siehst du das auch so bei deinem besten Deckungsspieler Tobias Karlsson? Also, ich habe so den Eindruck, der hat da ein bisschen von seinem Image gelebt als im Moment wahrscheinlich bester Bundesliga-Deckungsspieler, denn die Schweden haben in den Spielen, wo es drauf ankam, in der Deckung jetzt nicht so sonderlich überzeugt.
Also rein, wenn man mal auf die Statistik guckt, dann hat Karlsson gemeinsam mit Viran Moros und Gedeon Guardiola von den Rhein-Neckar-Löwen die meisten Bälle geblockt. Und ja, er ist auch bei den Zeitstrafen ganz weit vorne dabei gewesen. Hat da ebenfalls die Spitzenposition vor Luka Karabatic inne. Von daher, ja, gibt der Blick auf die Statistik schon einigermaßen der EHF recht. Auch wenn er nicht jetzt am Finalwochenende dabei gewesen ist und man mit Sicherheit auch einen der Spanier hätte durchaus wählen können. Oder den sehr beweglichen Luka Karabatic, also der ja in der Deckung eine sehr enorme Beweglichkeit halt einfach an den Tag legt.
Das muss ich nämlich nochmal dazu sagen. Ja, kann denn überhaupt ein Abwehrspieler, der die meisten Zeitstrafen hat, der Beste sein? Das spricht ja nicht unbedingt für ihn, wenn er so oft von der Platte gestellt wird.
Die Frage ist ja immer noch, welchen Effekt haben die Zeitstrafen auf den Gegner? Also die reine Anzahl der Zeitstrafen macht es ja nicht aus. Man kann halt mit einer Zeitstrafe durchaus mal punkten, wenn dann der Gegner 3 Minuten lang keinen Torwurf sich nimmt. Also eine Zeitstrafe muss nichts Schlechtes sein.
Gut, ich merke schon, du bist nach wie vor ein Fan des rustikalen Handballs, wie dem auch sei. Wir sind schon wieder am Ende angelangt und haben auch quasi gar nicht wirklich geschafft, genauer auf die Playoffs zur WM-Qualifikation gegen Polen einzugehen. Das machen wir dann in der kommenden Woche im Detail. Ich verabschiede mich von dir, Christian, und wir sind dann gleich wieder zurück mit Kreisab hier auf Sportradio 360, denn es gibt noch ein Interview mit Nationaltorhüterin Clara Woltering. Bis gleich. Zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360 und wir kommen zu unserem Interviewteil. Ich freue mich ganz besonders, unsere deutsche Nationaltorhüterin begrüßen zu dürfen, Clara Woltering. Hallo Clara.
Hallo.
Wir wollen mal ein wenig zurückschauen in deiner Handballkarriere, wie wir das in der letzten Woche schon bei Susan Müller gemacht haben. Und zwar ist die klassische Einstiegsfrage: Wie bist du denn überhaupt zum Handball gekommen?
Ja, meine älteren Geschwister waren beide schon im Handball aktiv und haben mich irgendwann mit zum Training genommen, weil sie mussten, weil sie auf mich aufpassen mussten, weil ich die kleinere halt war. Und dann habe ich abseits mit dem Ball gespielt und die Trainerin fand das halt anscheinend gut und hat abends bei meinen Eltern angerufen und hat gesagt, die dritte Tochter müsste auch dringend Handball spielen.
War denn dann die dritte Tochter direkt Torhüterin oder hast du dann auch erstmal im Feld angefangen?
Nee, ich habe erst im Feld angefangen, aber ich habe halt, wie gesagt, mit 6 schon angefangen und dementsprechend war ich halt mit Abstand immer die Kleinste und Jüngste. Und ja, so kam es dann, dass unsere Torhüterin irgendwann nicht mehr wollte und wir einen Contest gemacht haben, wer die meisten Bälle hält. Ja, und das war dann ich. Ich weiß nicht, ob das daran lag, weil die anderen alle nicht ins Tor wollten und ich das noch nicht verstanden habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es irgendwie bei mir, dass ich die meisten Bälle gehalten habe und dementsprechend bin ich im Tor gelandet.
Ist ja dann auch ganz gut verlaufen, hältst ja immer noch relativ viele Bälle, kann man ja durchaus sagen. Wann kam denn bei dir der Zeitpunkt, dass du gemerkt hast, oh, das geht vielleicht ein bisschen mehr als über Hobby hinaus?
Oh ja, das war ziemlich spät. Also dadurch, dass ich natürlich auch in einem ganz kleinen Verein gespielt habe, war mir Nationalmannschaft nicht wirklich geläufig oder dass es eine Jugendnationalmannschaft gibt, das war alles sehr unbekannt für mich. Und plötzlich kam dann halt eine Einladung. Und ja, das war für mich natürlich total neu und das habe ich dann ausprobiert. Und irgendwann mit 17 kam dann der Anruf von Bayern für Leverkusen, die dann meinten, ich müsste nach Leverkusen kommen, um dort Handball zu spielen. Und das war dann so der erste Augenblick, wo man sich wirklich damit beschäftigt hat, professioneller Handball zu spielen.
Wie war das dann für dich, deine Familie zu verlassen und woanders hinzugehen in dem Alter?
Naja, ich hatte das Glück natürlich durch Anne Müller auch. Wir kannten uns von der westdeutschen Auswahl und von der Westfalen-Auswahl schon und wir waren damals schon gut befreundet und die hatte damals das gleiche Angebot wie ich und da hat sich das irgendwie angeboten, dass wir das beide machen und ausprobieren. Und es war natürlich schwer, von zu Hause wegzugehen, aber ich bin halt ein Typ, man muss es halt einfach ausprobieren und wenn es dann halt nicht so ist, wie man sich es vorgestellt hat, kann man immer wieder zurückgehen.
Du hast ja dann auch was studiert, wenn mich nicht alles täuscht, was in die Richtung geht, Agrarwirtschaft, sowas. Bestätige mich da mal kurz, dass ich da nicht komplett falsch liege.
Ja, es stimmt schon. Also ich habe Agrarwirtschaft studiert, nicht an der Fachschule oder nicht an der Uni, aber trotzdem quasi das in Köln absolviert.
Ist das dann was, was du nach der Karriere dann auch so weitermachen möchtest? Besteht dann die Möglichkeit oder wie groß ist die Chance, dass du dann in deine Heimat da zurückkehrst ins Münsterland?
Ja, die Chance ist natürlich sehr, sehr groß und das ist auch alles so geplant. Zwischenzeitlich hatte ich andere Pläne, aber irgendwann bin ich doch back to the roots und habe dann halt auch noch eine Ausbildung als Landwirtin gemacht und dementsprechend nachher diesen Agrarwirtschaftsstudium noch angehangen. Und das ist so, dass meine Eltern halt einen Betrieb haben und ich den langfristig übernehmen werde. Momentan ist es schon so, dass ich der Pächter des Betriebes bin und das ist darauf hinaus ausgelegt, dass ich wieder zurückkomme.
Du hast dann in Leverkusen, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwann mal den Pokal gewonnen, direkt zu Beginn mehr oder weniger und dann 2010 nochmal dreimal Vizemeister geworden. Wie sehr trauerst du vor allem der Finalniederlage 2007 gegen Nürnberg noch hinterher?
Ja, das war natürlich so ein Punkt Erfahrung, sage ich jetzt mal. In Leverkusen war es mir halt vergönnt, deutscher Meister zu werden, obwohl wir eine tolle Truppe hatten und es immer sehr viel Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, nach Niederlagen muss man wieder aufstehen. Und es war natürlich schon bitter, dadurch, dass wir das Spiel zu Hause für uns entschieden hatten. Und wir sind eigentlich sehr zuversichtlich nach Nürnberg gereist, aber das ist halt Sport. Und ja, gut, es geht halt weiter. Und leider bin ich halt nur Vize-Deutscher Meister geworden, aber es hat mich im Nachhinein, habe ich was gewonnen, was mich für diese Sachen doch entschädigt hat.
Nach so einer langen Zeit in Leverkusen dann nochmal der Schritt ins Ausland. Du bist nach Podgorica gegangen, zu einer absoluten europäischen Spitzenmannschaft schon bevor du dahin gegangen bist. Hat die regelmäßig in der Champions League durchaus Erfolge erzielt, nicht den Titel gewonnen, aber sehr, sehr gut mitgespielt. Das ist ja jetzt nicht ein Angebot, das alle Tage reinflattert. Wie war denn deine Reaktion zu Beginn, als du davon gehört hast, oh, da ist ein Verein in Montenegro, der möchte mich gerne verpflichten?
Ja, das erste Mal Kontakt hatte ich eigentlich dazu, das war schon viel eher beim Turnier in Schmelz. Da war die Mannschaft auch vor Ort und mir hat das vorher überhaupt nichts gesagt, Montenegro. Und da lief man sich irgendwie über den Weg und hat damals, der jetzt auch noch für den Handball aktiv hier arbeitet, mich damals schon angesprochen und ich so, nee, bist du bekloppt, ich gehe doch nicht nach Montenegro. Ja, und dann Jahre später bekam ich dann nochmal einen Anruf, der halt mich irgendwie gelockt hat, weil ich natürlich auch jahrelang in Leverkusen war und irgendwo eine Zeit war, was Neues auszuprobieren und ich wollte halt unbedingt mal Champions League spielen. Und ja, da habe ich mich dafür entschieden, diesen Schritt zu wagen. Und ja, ich muss sagen, ich habe alles richtig gemacht.
Jetzt ist ja Montenegro nicht das Top-Reiseziel, ne? Wenn ich jetzt einen Sommerurlaub buchen möchte, dann habe ich jetzt nicht als erstes Montenegro auf der Liste. Was kannst du denn den Leuten von diesem Land erzählen, was sie begeistern könnte?
Ja, es ist klar, dass so ein kleines Land natürlich irgendwo auch Ressourcen hat und die versuchen sie gerade auszuschöpfen. Also das Land ist unheimlich bergig natürlich, aber es liegt natürlich optimal an der Adria. Das Wasser ist sensationell Und es ist teilweise natürlich im Sommer nicht so mega überlaufen wie manche Ferien, andere Ferienorte. Also von daher, ich bin von diesem Land total begeistert. Ich werde sicherlich auch nach meiner aktiven Zeit hier noch wieder hinkommen und Urlaub machen. Die Leute sind unheimlich freundlich und ja, für mich ist das einfach so ein Geheimtipp für einen ordentlichen Sommerurlaub.
Hast du, seitdem du da spielst, einen anderen Blick auf Luxus auch, weil ja die Menschen in Montenegro generell jetzt nicht das Einkommen haben, was vielleicht ein durchschnittlicher Deutscher als Einkommen hat?
Das ist wohl wahr. Also es gibt hier viele Leute, die Monat dafür arbeiten, dass sie 250 € letztendlich bekommen. Wie sie mit diesem Geld wirtschaften, das ist mir zwar immer noch ein bisschen fremd und verstehe ich immer noch nicht so ganz, weil die Preise sind zwar günstiger als in Deutschland, aber auch nicht alles. Also sprich, was Klamotten angeht, ist es teilweise sogar teurer als in Deutschland, wenn ich sogar exakte Produkte miteinander vergleiche. Das überrascht mich immer wieder. Die Leute sind natürlich viel, sag ich mal, Nachbarschaftshilfe gibt es hier noch viel. Und für die ist es halt einfach wichtig, nicht dort, wo sie wohnen, sondern das unter den Menschen zu sein, im Café zu sitzen. Also hier gibt es unheimlich viele Cafés. Die Leute sind immer irgendwie mit Freunden unterwegs oder mit der Familie. Oder das ist halt noch ein ganz anderer Zusammenhalt als bei uns.
Jetzt hast du da 2012 die Champions League gewonnen und wie du eben ja schon gesagt hast, du bereust nichts, hast alles richtig gemacht mit so einem Erfolg, das ist ja klar. Kannst du das, beziehungsweise hast du das in diesem Moment so richtig genießen können oder realisieren können, was das überhaupt für ein Erfolg ist? Denn das gewinnt man ja höchstwahrscheinlich nicht mal eben wieder.
Ja, das ist, denke ich, irgendwie so ein Stück Verarbeitung, was nach und nach kommt. Aber es war natürlich schon klar, wenn man vorher mit einer Bojana Popovic redet, die vorher das Ding schon 5-mal gewonnen hat, und auch Namaya Savic und Katarina Bulatovic, wie sie alle heißen, das sind natürlich Spielerinnen, die dementsprechend Champions League-Erfahrung schon zu Genüge hatten. Und wenn man dann den Leuten mal zugehört hat, wie die über diesen Titel geredet haben und geschwärmt haben, eigentlich auch über den Handball an sich, ich sag mal, das hat mich noch mal ein Stück mehr mitgerissen. Und dadurch, dass die Mannschaft mich so gut aufgenommen hat und mir von Anfang an halt auch das Gefühl gegeben hat, Clara, wir glauben an dich, auch wenn es dein erstes Jahr in der Champions League ist, wir haben gute Chancen. Und ja, es wurde von Anfang an irgendwo darüber geredet, wir gewinnen die Champions League. Und das war für mich ganz neu, dieses Selbstbewusstsein und zu sagen, ja, das packen wir, das machen wir. Und letztendlich war es auch so. Und nach diesen 60 Minuten, nach dem zweiten Spiel, war es natürlich unheimlich spannend, weil wir nur gewonnen haben durch mehr auswärts erzielte Tore, was natürlich an Dramatik gar nicht ja, zu überbieten ist. Und nach dem Schlusspfiff war es einfach so, dass man es erst gar nicht richtig realisiert hat, sich alle aber gefreut haben und man aber so kaputt war von dieser ganzen Anspannung in den letzten Wochen, dass man hätte eigentlich auch sagen können, ich brauche gerade irgendwie neues Adrenalin, ich bin gerade so müde, ich könnte auch gerade ins Bett gehen. Das war schon sensationell und die Feier danach war auch ausgelassen und wie gesagt, nach den Wochen, wo man hier auf der Straße war und alle Leute einem gratuliert haben und auch bei Olympia noch Mädels von anderen Mannschaften auf einen zugekommen sind und gratuliert haben. Dementsprechend hat man immer mehr verstanden, was dieser Titel eigentlich ja, besagt.
Man muss ja auch dazu sagen, oh, da bekommt, glaube ich, jemand eine Nachricht auf dem Handy.
Ja, ich habe es schon ausgemacht.
Man muss ja auch dazu sagen, wer das Spiel damals gesehen hat, die Fans haben ja auch förmlich die Halle abgerissen. Das war wirklich unglaublich. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, dass da 10.000 in der Halle sind und so eine Stimmung machen können beim Frauenhandball. Schade eigentlich, dass das hier so unterm Radar läuft, mehr oder weniger. Hast du eigentlich eine andere Einstellung zum Handball seit deinem Wechsel nach Podgorica? Weil Susan Müller hat letzte Woche gesagt, in Leipzig ist ja aktuell der Trainer auch entlassen worden. Wer Trainer ist, ist mir egal. Ich bin Profi. Ich muss mich einfach auf meine Arbeit konzentrieren. Ist das bei dir auch so seit dem Wechsel von Leverkusen nach Montenegro?
Ja, ich kann schon sagen, dass ich auf jeden Fall ein Stück noch professioneller geworden bin und dass ich natürlich im Nachhinein auch vielleicht mit manchen Sachen hinterher traue, dass ich sage, dieses Bewusstsein und auch dieses Wissen, seinen Körper immer mehr kennenzulernen und zu wissen, was für einen gut ist und was für einen nicht gut ist, das besagt ja auch, dass man professioneller geworden ist. Und ich trainiere für mich. Und damit helfe ich der Mannschaft, damit helfe ich dem Trainerteam, damit helfe ich dem ganzen Verein. Also im Prinzip muss ich Susi recht geben mit ihrer Aussage. Es ist egal, wer Trainer ist. Der Trainer muss halt die Bausteine irgendwo zusammensetzen. Aber ich mache das letztendlich für mich und gebe 120% und damit helfe ich allen.
Wirst du denn auch noch bis zur Heim-WM 2017 100% geben und allen helfen?
Nee, das sieht danach nicht aus. Aber momentan weiß ich noch nicht so genau, wo der Weg hingeht.
Also kann ich den Artikel, den ich da mal gelesen habe bei Handball World, durchaus für voll nehmen, dass du nach der Saison eventuell deine Zelte in Podgorica abbrichst? Oder ist das was, was du noch nicht final für dich entschieden hast?
Ja, ich denke mal, die Presse arbeitet da schon ganz gut und das könnte danach aussehen, aber ich habe mich noch nicht final entschieden und es ist sicherlich so, dass ich mich unheimlich wohl hier fühle und dass ich mit dieser Mannschaft auch was erreichen kann und auch in den nächsten Jahren noch erreichen könnte, weil ich hier ein großes Potenzial sehe und da möchte ich natürlich schon irgendwo ein Teil davon sein. Aber ich habe mich da noch nicht entschieden und wir werden mal sehen.
Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen in den Dezember zurückschauen. Da gab es, wie ich finde, eine tolle Entwicklung der Nationalmannschaft, die in den Jahren zuvor immer so ein wenig den Eindruck vermittelt hat, dass sie zwischen Lustlosigkeit und mangelndem Selbstvertrauen irgendwie unterwegs war. Und ich finde, dass gerade in den letzten zwei Turnieren die Mannschaft einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht hat. Wie sehr bist du verärgert, dass ihr gegen Dänemark das Ding nicht nach Hause gefahren habt, obwohl es lange relativ gut aussah?
Ja, wie du schon sagst, man braucht halt einfach Zeit. Es ist eine Entwicklung zu sehen in unserer Mannschaft und vielleicht waren wir dann auch noch nicht reif, um nach ganz vorne zu kommen. Natürlich ist es bitter. Jede Niederlage ist bitter und wir haben einfach von Anfang an gezeigt, dass wir ein tolles Team sind, dass es im Team stimmt, dass wir drumherum im Team eine super Stimmung haben und dass es auch dort funktioniert. Und das ist, denke ich, auch wiederum ein Mosaiksteinchen, wo wir in den nächsten Jahren ja, weiter angreifen können, weil wir einfach immer mehr dazulernen und eine gewisse Konstanz haben. Und das ist ganz wichtig. Ich meine, Serbien hat es ja gezeigt. Zweimal hintereinander durften sie als Austragungsort ran und haben auch in dem ersten Jahr leider nicht ihre Medaille gewonnen, so wie sie es eigentlich sich als Ziel gesetzt haben. Ja, und im zweiten Jahr, jetzt aktuell, haben sie natürlich bewiesen, dass sie irgendwo eine tolle Mannschaft sind und dass man mit diesem Druck auch umgehen kann. Und ja, als Vize-Weltmeister kann man sich, glaube ich, nicht beschweren.
Welcher Spielerin aus dem Kader traust du es denn zu, so ein internationaler Topstar zu werden, die auch vielleicht einmal den Schritt ins Ausland gehen kann, jetzt mal abgesehen von Susanne Müller, die ja auch schon im Ausland gewesen ist? Wer ist da die Person, wo du denkst, wenn die noch ein, zwei Schritte nach vorne macht, dann kann die uns auch da eventuell zu einem Titel führen 2017?
Ja, ich denke, dass wir mittlerweile ganz tolle junge Spielerinnen haben. Was auch wichtig ist, dass die jetzt schon in das Team reinkommen und diese Luft halt schnuppern, um halt auch diese Erfahrung zu machen. Aber mir wäre es wirklich lieber, wenn wir nicht einen Topstar haben, sondern die Mannschaft als Topstar haben. Weil einer alleine kann halt nichts gewinnen und mir wäre es halt lieber, wenn die Mannschaft der Star am Ende ist.
Ist denn auch Podgorica in dieser Saison nochmal der Star in der Champions League? Wie schätzt du eure Chancen da ein? Ihr habt eine sehr, sehr schwere Gruppe erwischt.
Ja, da kann man natürlich nichts anderes zu sagen. Wir haben natürlich wirklich die Todesgruppe erwischt mit nur Champions League-Siegern und letztjährigen Halbfinalisten. Das ist natürlich so, ist sehr bitter, aber wir nehmen die Herausforderung an. Wir werden alles geben und mal gucken, wie weit wir kommen. Dieses Jahr ist halt mit Final Four von Frauen halt auch ein neuer Modus und von daher. Wir gucken jetzt, wir denken jetzt erstmal an das erste Spiel gegen Győr. Da geht es gleich natürlich richtig zur Sache, aber wir haben uns im Team jetzt auch besser zusammengefunden. Wir haben auch eine gewisse Anlaufzeit gebraucht und ich denke, dass man mit uns schon ein bisschen rechnen darf.
Was hältst du denn von dieser Final-Four-Geschichte? Also bei den Männern funktioniert das ja sehr, sehr gut. Da muss man allerdings auch dazu sagen, dass man natürlich im Handballland Deutschland mit der Köln Arena da auch einen super Austragungsort für gefunden hat. Denkst du, dass das auf Dauer im Frauenhandball auch funktionieren kann, wenn man dann vielleicht mal irgendwo ist, wo der Gastgeber oder eine Mannschaft aus dem Gastgeberland nicht dabei ist?
Ja, ich sehe das irgendwie ja, oder ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man das mal ausprobiert und dass man das macht. Ich denke, dass das auch möglich ist, im Frauenhandball langfristig dort Erfolg zu haben. Aber ich sehe natürlich auch, wenn ich jetzt hier das Land Montenegro wieder sehe, das ist natürlich schon ein bisschen problematisch, weil nicht jeder Fan, der das ganze Jahr über auch die Mannschaft unterstützt hat, natürlich das Geld dazu hat, durch die Welt zu reisen, um letztendlich da zwei Spiele seiner Mannschaft anzugucken und vielleicht den Titel zu feiern. Das ist natürlich schon ein bisschen kritisch, denn bei uns ist es so, dass die Fans eigentlich umsonst bei uns in die Halle kommen. Und das macht man natürlich auch, damit man allen die Chance gibt, dieses Spiel zu verfolgen. Und wenn ich jetzt überlege, dass das in Budapest ist, das kann sich halt nicht jeder leisten. Und das ist ein bisschen schade, weil die Mannschaft natürlich auch irgendwo dafür gekämpft hat, das ganze Jahr über seinen Fans was geboten hat und letztendlich den Fans natürlich auch mit so einem Heimspiel was zurückgeben kann. Aber ich denke, dass Final Four trotzdem eine gute Geschichte ist und ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr ablaufen wird.
Da sieht man ja auch mal die massiven Unterschiede, ne? Da darf man umsonst in die Halle als Fan. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Apropos Unterschiede, hast du schon einen Unterschied gemerkt im Umgang mit dem neuen DHB-Präsidium?
Ja, definitiv. Es ist eine offene Kommunikation möglich. Man sieht die Verantwortlichen, man kann mit denen persönlich sprechen und es ist schon einiges passiert und ich denke, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.
Ja, dann hoffen wir mal, dass dieser Weg auch von Erfolg gekrönt sein wird in absehbarer Zukunft und bedanke mich bei dir nochmal recht herzlich für deine Zeit, Clara. Wünsche dir für den weiteren Verlauf der Saison alles Gute. Vielleicht ja nochmal mit einem krönenden Abschluss beim Final Four in Budapest. Das wäre dir auf jeden Fall zu gönnen, denn du bist, wie ich finde, eine absolute Sympathieträgerin des deutschen Handballs. Mir bleibt es jetzt noch, mich zu verabschieden, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. In 7 Tagen sind wir aber natürlich zurück mit der nächsten Folge von Kreisab hier auf Sportradio 360. Bis dann.